Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich werde heute versuchen, euch den Jakobusbrief in der Gesamtheit einmal von der Idee her nahezubringen. Dann werde ich versuchen, das Ganze in Relation zum Zeugnis des Neuen Testaments über Jesus zu setzen. Dann werden wir das erste Drittel des Textes uns anschauen und das zweite Drittel ignorieren. Das hat schlicht und ergreifend mit euch zu tun, nicht mit mir. Ich könnte darüber eine Stunde sprechen und ich würde nicht müde werden, aber wir wissen, wie ihr das findet. Also versuchen wir es mal in 25 Minuten und das Ganze kompakt und hoffentlich verständlich. Vielleicht, Silas, könntest du uns schon mal die Folie zeigen, die wir gleich brauchen? Richtig, das ist der Wochenspruch, den wir heute gehört haben und den benötigen wir gleich, aber erst gleich. Der Jakobusbrief ist von irgendwem verfasst worden, der Jakobus hieß, und in der alten Kirche hat man vermutet, es könnte der Bruder Jesu gewesen sein. Ich halte das für absolut denkbar. Jesus stammte aus einer Familie von Handwerkern und wir wissen gar nicht, wie sein eigener Bildungsstand war, aber der Sohn Gottes konnte kluge Dinge sagen. Ob sein Bruder mit der gleichen Begabung ausgestattet war, wissen wir nicht, aber er war immerhin, der Herrenbruder Jakobus, das ist auch klar so erzählt, war einer der Leiter der Gemeinde von Jerusalem. Ich gehe davon aus, dass die Zuschreibungen der Autoren in der Bibel durchaus historisch sind. Ich sehe keinen wirklichen Grund daran zu zweifeln, weil die waren alle ganz eng bei Gott. Die liebten Jesus und dann lügen die da irgendwie blöde rum und sagen, ja, das hat der geschrieben, aber es war ein ganz anderer und jeder wusste es, in meinen Augen dämlich. Na gut, also wir haben es möglicherweise hier mit dem Bruder Jesu zu tun. Ich würde davon ausgehen. Und er schreibt an Leute, die Juden waren, also vorher Juden waren und jetzt Christen geworden waren. Er greift ihre Bilder auf, er setzt voraus, dass sie das Alte Testament kennen. Die Hure Rahab wird hier erzählt, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Abraham wird nochmal erzählt aus dem ersten Buch Mose, wie er seinen Sohn Isaak opfern soll. All solche Dinge werden vorausgesetzt. Aber Jakobus hat nicht alles gelesen, was in seiner Zeit verfügbar war. Für mich als jemand, der nicht so viel liest, wie verfügbar ist, ist das keine gute Nachricht. Und in seinem Fall, vielleicht auch in meinem Fall, hat sich das nicht gut ausgewirkt. Der große Theologe seiner Zeit, Paulus, hatte, wie wir heute finden, wenn man das ganze Bild des Neuen Testaments, die ganze Jesusgeschichte anschaut, es eigentlich besser hinbekommen. Und wenn ihr bei Wikipedia mal nachlest, heute zu Hause oder jetzt gleich auf dem Handy, dann stellt ihr fest, dass so in der modernen Forschung eigentlich klar ist, dass es zwei Pole gibt. Zwischen Jakobus nämlich und Paulus. Und die finden sich in unserem Wochenspruch wieder. Und das ist ziemlich cool. Paulus erklärt der Christenheit im Römerbrief zum Beispiel, dass er sagt, naja, also eigentlich ist es so, deine Beziehung zu Gott kann nicht in Ordnung kommen aus dir heraus. Das kannst du nicht bewirken. Und wenn man ehrlich drüber nachdenkt, kommt man ja auch schnell auf Ideen. Nämlich, wenn Gott einen Willen hat, wir ihn aber nicht erfüllen, wie kriegt man Gott zufriedengestellt? Wie kriegt man den dahin, dass er wieder gute Laune hat über uns? Und die Antwort lautet, es ist kompliziert. Wenn du verheiratet bist und fühlst, wie kompliziert das manchmal schon ist, also deine Partnerin oder deinen Partner wieder zu guter Laune zurückzuführen, dann kannst du dir vorstellen, wie es ist, den Herrscher des Universums, wenn der wirklich schlechte Laune hat, wieder zu guter Laune zu bekommen. Mit einem Strauß Blumen ist es da nicht getan. Womit wäre es überhaupt getan, fragt Paulus. Und die Antwort ist ganz einfach. Es bräuchte jemanden, der dein Problem tragen kann, der deine Schuld tragen kann. Und da sagt er, es gibt nur einen, Jesus, den Sohn Gottes. Deswegen das große Kreuz in unserer Kirche und in den meisten Kirchen weltweit. Jesus stirbt am Kreuz, er zahlt für dich und für mich. Und aus dem Glauben an Jesus sind wir gerettet, das sagt Paulus. Die Beziehung zu Gott ist damit wieder geheilt. Wer glaubt, hat eine geheilte Beziehung zu Gott. Recht einfach eigentlich, würde man denken. Und wenn wir uns unseren Wochenspruch anschauen, dann lesen wir dort, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und da stellen wir fest, es gibt zwei Liebesbeziehungen, um die es da geht. Und das eine, die habe ich gerade gesagt, die Beziehung zu Gott, die geheilte Beziehung zu Gott durch unseren Glauben. Und dann kommt Jakobus daher und stellt so Fragen wie, was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Und später formuliert er es sogar noch schärfer und sagt, Sekunde, ich such's eben, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist und dass man aus Werken gerecht wird. Und da fragen wir uns eine Sekunde, Moment, was hatten wir gerade gelernt? Wir werden nicht aus unseren Taten, nicht aus dem, was wir geschafft haben, nicht aus dem, was wir mitbringen, in Gottes Augen wieder in Ordnung gebracht, sondern weil wir an Jesus glauben. Und man muss ehrlich sagen, an dieser Stelle hat Jakobus stramm vorbeigezielt. Und dass Luther ihn schon gescholten hat und gesagt hat, den setzen wir mal ans hintere Ende der Bibel, wir schmeißen ihn nicht raus, weil er nicht nur Unsinn redet, aber in diesem einen zentralen Punkt hat er sich leider geirrt. Das stimmt nicht mit dem Rest des Neuen Testaments zusammen. Das ist nicht richtig. Macht Sinn. Aber es ist natürlich wie immer so, dass auch jemand, der sich in einer Sache geirrt hat, möglicherweise sich in einer anderen Sache überhaupt nicht irrt. Diese Medaille hat mal wieder zwei Seiten. Und in einer Sache ist Jakobus so deutlich wie wiederum auch kein anderer. Und wir schauen nochmal auf unseren Wochenspruch. Dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Jesus hat gesagt, seinen Nächsten. Der hat es nicht auf Bruder oder Schwester festgelegt, aber ist ja egal. Dass wer Gott liebt, Paulus, dass der auch seinen Bruder liebe, Jakobus. Die zweite Seite guckt Jakobus interessanterweise detaillierter und auch klarer an, als Paulus das tut. Oder die anderen Autoren des Neuen Testaments. Und deshalb lohnt es sich absolut, mal über diesen Punkt nachzudenken. Ob nicht möglicherweise Jakobus etwas beiträgt zu unserem Glauben und zu unserem Verständnis von Glauben in einer normalen Welt, in der wir nun mal leben, als alle anderen. Und deshalb finde ich, ist der Text dann am Ende doch ein richtig cooler Text, wenn ich auch an ein paar Stellen sagen muss, nee, dem können wir so eigentlich nicht folgen, wenn wir Jesus kennen. Nochmal, wir bekommen bei Jakobus, das muss jeder klar haben hier im Raum, wir bekommen bei Jakobus keine Antwort auf die Frage, ob du am Ende in den Himmel kommst, ob deine Beziehung zu Gott geheilt wird. Das wird Jakobus dir nicht helfen zu verstehen. Jesus ist die Lösung für dieses Problem und wer an Jesus glaubt, der kommt in den Himmel. Punkt. Aber die Frage, ob unser Glaube mitmenschlich folgenlos bleibt, die stellt Jakobus vollkommen zurecht. Jesus selbst hat diese Fragestellung ganz klar aufgemacht. Das wichtigste Gebot, hat er gesagt, ist, du sollst Gott lieben von ganzer Seele, von ganzem Herzen, von deinem ganzen Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst. Und da stellen wir uns heute Morgen die etwas mühsame Frage, wie sieht es mit Teil 2 aus? In Teil 1 könnten wir vielleicht sagen, also Gott lieben, da könnten wir vielleicht sagen, hey, ich bin heute Morgen auch in den Gottesdienst gegangen. Wenn ich Gott nicht lieben würde, wäre ich ja nicht hier. Und das ist wahrscheinlich richtig so. Würde ich Gott nicht lieben, wäre ich vielleicht nicht hier. Du vielleicht auch nicht. Ah, ich mag euch schon. Ich wäre also vielleicht auch um euretwillen gekommen, aber es stimmt ja schon, wir lieben Gott und das ist an unserem Herzen sehr wichtig. Und um uns das verständlich zu machen, macht Jakobus uns ein Beispiel auf. Bitte vergesst nicht, es ist nur ein Beispiel, aber es ist ein direktes Beispiel für die Liebe zu unserem Nächsten. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung, muss man sagen, das ist ein Beispiel, was bei uns selten außerhalb von Häusern stattfindet, dass man nämlich einem nackten Menschen begegnet. Das ist wirklich selten. So auf der Straße üblicherweise nicht. Die werden meistens schnell eingesammelt von irgendwem. Aber damals war das anders. Es gab ja die Schuldknechtschaft. Und die Schuldknechtschaft bedeutete, du hattest ziemlich hohe Schulden und dann konntest du wegen deiner Schulden ins Gefängnis kommen oder du konntest deiner ganzen Würde beraubt werden, dann hattest du nichts mehr an, dann liefst du tatsächlich nackt rum, bis deine Schuld bezahlt war. Deine Kleidung wurde als Wert schon mal genommen. Und wenn du wieder Geld hattest, konntest du dich wieder anziehen. Wenn also jemand nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung, sagt er. Und er wählt ein offenkundiges Beispiel, damit wir es ganz unkompliziert haben an diesem Anfang dieses schwierigen Themas. Der Gedanke, von dem er herkommt, ist eine gesunde Familie. Auch das ist ein Thema, was kompliziert ist. Wer von euch hat Bruder oder Schwester? Mal Handzeichen. Okay, mal die Hände oben lassen. Diejenigen, die eine Spitzenbeziehung zu Bruder oder Schwester haben. Wow, es gibt welche. Wow, das finde ich richtig cool. Ich bin ein bisschen neidisch, denn zu meinem Bruder, es geht so. Ich habe einen älteren Bruder und der war schon immer stärker als ich. Und er hat Gebrauch davon gemacht. Aber Jakobus geht hier davon aus, dass wenn man Liebe zu seiner Schwester oder seinem Bruder hat, man es nicht gut aushalten kann, wenn Schwester oder Bruder hungert oder aus Armutsgründen nackt ist. Er hat dabei nicht an Schleswig-Holstein gedacht, sondern eher so an Südeuropa, aber auch dort im November nicht gut. Du hast nun also jemanden, bei dem dein Herz ist, und nun siehst du diese Not. Und normal, es ist nur ein Beispiel. Er könnte auch andere Sachen sagen, aber wir bleiben bei diesem Beispiel mal ruhig stehen. Ich habe extra keine Bilder ausgewählt, so aus Afrika mit nackten Menschen oder so, weil ich gedacht habe, ich würde gern es generell halten. Jakobus beschreibt die Not von Menschen und er möchte, dass wir uns da hineinfühlen, dass wir emotional reagieren auf die Frage, kenne ich Menschen in meiner Umgebung oder überhaupt, die wirkliche, schwierige, nagende Not haben, die nicht zurechtkommen, die etwas brauchen. Und man könnte das nochmal transferieren, man könnte das nochmal generell erfassen, aber wir lassen uns mal bei dem Gedanken stehen und fragen uns, gibt es jetzt in uns eine Reaktion der Liebe? Denn eine gesunde, liebende Seele wird empathisch auf ihre Geschwister reagieren, sogar die, die ein bisschen kompliziertes Verhältnis zu ihrem Geschwisterkind haben, würden auf eine Not vermutlich empathisch reagieren, würden die Not an das Herz lassen und würden, ach, selbst wenn es immer doof gelaufen ist, würde ich doch sagen, wenn mein Bruder nackt rumlaufen müsste, weil er jetzt alles verzockt hat, würde ich doch sagen, ey, ehrlich, ich gebe dir was. Weil mein Herz doch schlägt dafür. Es ist natürlich immer ein emotional mühsamer Prozess, sich zu trennen von seinem Geld und niemand möchte mit solchen Problemen konfrontiert werden, wir auch nicht. Aber Jakobus stellt die Frage nach einer Reaktion der Liebe. Und ich frage mal, ist Liebe in dir für Menschen, die Not haben? Spürst du da noch was? Ist da noch was vorhanden? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Und Jakobus lässt uns mit dem Ansprechen dieses Geschwisterbeispiels nicht vom Haken. Wenn du gedacht hast, das war ja nicht so schlimm, dann muss ich dir sagen, er hat den Charakter eines sehr gründlichen Zahnarztes. Er sieht da in unserem Mund ein Problem, er wirft das kleine Ding an und er macht sich daran. Er geht noch etwas tiefer an die Wurzel des Problems. Er sagt nämlich, wenn jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft es dann? Bisher haben wir uns der Sache theoretisch genähert, haben gesagt, naja, in mir ist schon Liebe, ich wäre bereit, etwas zu geben, theoretisch, ist ja aber zum Glück nicht so. Und da sind wir mitten in unseren Ausweichmechanismen angekommen. Das ist typisch, das ist für Menschen auch völlig normal. Es ist übrigens auch gesund. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch noch Fernsehen guckt. Wir tun es eigentlich nicht mehr. Es funktioniert bei uns irgendwie nicht mehr. Wir haben es gebucht, aber läuft nicht. Und neulich haben wir gesagt, ach, wir können es eigentlich abbestellen. Aber als wir noch Fernsehen geguckt haben, kam da regelmäßig irgendwelche Werbung von allen möglichen Problemgesellschaften, die haben irgendwie Bilder gezeigt haben aus der Sahelzone und überall. Und die wollten alle, dass wir sie unterstützen. Und das ist ganz normal. Es gibt Leute, die wollen, dass wir jemanden unterstützen. Und ich bin dann auf Klo gegangen während dieser Zeit, weil Werbung war eine gute Gelegenheit während des Spielfilms. Wir haben so unsere Mechanismen, das nicht wahrzunehmen, das nicht an uns heranzulassen. Und das ist auch okay, wir können ja nicht alles machen. Und wir haben auch manchmal fromme Ausflüchte sogar. Und Jakobus fragt nun nach unserem Gewissen. Er fragt, wie reagierst du eigentlich auf dein eigenes Gewissen, das in dir gerade was gesagt hat, du hast Liebe, In dir spürst du etwas, wenn du an die Not eines Menschen denkst. Und wir fühlen also, ich fühle also, hier ist für diesen Menschen etwas nötig. Und dann entscheide ich mich, wie ich reagieren möchte. Das mache ich in Sekundenbruchteilen. Da brauche ich nicht lange für. Aber eine richtig coole Möglichkeit haben wir Christen. Wir können sagen, ich bete für dich. Oder ich segne dich. Gott wird dir helfen. Und das ist auch wahr. Das stimmt ja sogar. Gott hilft Menschen auch in echter Not. Das habe ich schon oft erlebt. Gott dient Menschen. Er verschenkt sich und verschenkt auch Sachen an Menschen. Und deshalb könnte man zu jemandem, der Probleme hat, sagen, geh hin in Frieden, wärm dich und sättige dich. Aber ich tue es nicht. Und dann nimmt Jakobus seinen kleinen Zahnarztbohrer und fragt weiter, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, was von dir kommt? Ist das deine ganze Antwort, wenn du an die Not von Menschen denkst, wenn du diese Not siehst? Ist das ein passender und lebendiger Ausdruck deines liebenden Herzens? Oder fließt du gerade in eine fromme Phrase, die noch danach aussieht, als würdest du zumindest Gott lieben? Ein Segen, geh hin in Frieden. Es ist tatsächlich, glaube ich, irgendwie ein Abklatsch von Glauben. Vielleicht eine Karikatur, vielleicht sogar eine zynische Karikatur, denn Kälte und Hunger sind ja nicht weg. Sie sind ja noch da. Und mit frommen Worten, vielleicht nicht mal mit Gebeten, wird all das gemindert, was in der Welt tatsächlich Menschen Not macht. Es hat ja einen Grund, warum Jesus uns direkt auffordert, unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Und da habe ich mir Fragen gestellt. Die eine war, was tue ich, wenn mir kalt ist? Mir ist eigentlich selten kalt. Wir haben ein Niedrigenergiehaus, uns ist eigentlich immer zu warm da. Selbst jetzt noch, wir heizen noch gar nicht. Aber wenn mir kalt ist, dann gehe ich an meinen Schrank, hole mir ein Kleidungsstück raus, ziehe es mir über oder ziehe ein wärmeres an, statt des einen, ist ja egal, aber ich habe eine reichliche Auswahl. Die unteren Bereiche meines Pulli-Stapels, die erreiche ich nie. Da liegen eine Menge Sachen rum, die ziehe ich nie an. Aber wenn mir kalt ist, ziehe ich mir was an, was warm genug ist. Oder wenn ich Hunger habe, dann gehe ich an unseren Kühlschrank, da finde ich eigentlich nie was drin, das organisiert Imke immer um und ich finde da nichts mehr. Aber ich gehe an unseren Kühlschrank, ich greife mir irgendwas, was mir lecker aussieht und dann esse ich das. In schlechteren Fällen gehe ich an die Süßigkeiten-Schublade. Naja. Ich liebe mich selbst. Ich sorge für mich. Und wisst ihr was? Es geht mir gut. Mir ist jetzt gerade richtig warm. Ich bin auch satt. Ich habe vorhin noch, ich habe so einen Smoothie mitgenommen vor der Predigt, damit ich unter Zucker, habe ich noch ein bisschen Smoothie getrunken. Mir geht es echt super. Und es sagt Jesus, dein Nächsten, wie dich selbst. Wir schauen nochmal den Wochenspruch an. Die erste Hälfte hat Paulus uns wunderbar geholfen zu verstehen, Gott zu lieben, in der geheilten Liebesbeziehung zu stehen zu unserem himmlischen Vater. In der zweiten Hälfte finde ich Jakobus echt hilfreich. Denn er stellt die richtigen Fragen, wie drückst du eigentlich deine Liebe zu den Menschen aus? Zu denen, die mit dir auf Augenhöhe sind, zu denen, denen du begegnest oder die du vielleicht auch gar nicht kennst, aber wie gehst du damit um? Und Jakobus kommt dann zu einer harten Folgerung, die so eigentlich nicht ganz stimmt, denn auch er sagt, so ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Auch wenn wir vollkommen versagen in Bezug auf die Hilfe für andere, und heute noch hartherzig sind, würde ich sagen, könnte unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater trotzdem existieren und noch lebendig sein. Ich will nicht sagen, dass es eine gute Beziehung zu Gott sein kann, weil Gott unseren Nächsten auch liebt und er kann es sicherlich nicht gut ertragen, wenn wir den ignorieren. Wenn wir sagen, hey, geh im Frieden, ist doch irgendwas, aber von mir kriegst du nichts. Das wird Gott nicht gefallen und deswegen wird es auch keine gute Beziehung zu unserem himmlischen Vater sein, wenn wir so handeln. Aber ich würde sagen, Doch man könnte auf eine bisschen verdrehte Weise auch glauben, ohne seinem Nächsten zu helfen. Es wäre eine verdrehte Weise. Aber ganz tot wäre unser Glaube nicht. Ich glaube, er würde, ich zitiere mal Woody Allen in Bezug auf Austern, der hat gesagt, ich will nichts essen, was krank und verletzt ist. Und ich würde sagen, unser Glaube ist schwer beschädigt, wenn wir so handeln, krank und verletzt. Er geht an Jesus vorbei, er geht an Gottes Herz vorbei und in Gottes Augen ist es, glaube ich, absolut ein Schmerz, wenn wir uns so verhalten würden, dass wir Menschen, die in echter Not sind, nicht helfen. Recht hat Jakobus mit der Aussage, dass ohne gute Werke, ohne Taten der Liebe, die eine Hälfte unseres Glaubens, die Jesus essentiell wichtig war, die ihm genauso wichtig war wie die Liebe zum himmlischen Vater, dass diese eine Hälfte tot wäre. Die wäre tatsächlich in uns gestorben und es wäre ein Mangel und ein Schaden an der Welt. Und das wirft, finde ich, mühsame Fragen auf an uns als Einzelne und auch an uns als Gemeinde. Und wenn du heute das erste oder zweite Mal in einem unserer Gottesdienste bist, möchte ich dir sagen, das läuft hier nicht immer so. Aber heute ist ein Tag, an dem wir, glaube ich, uns einem schwierigen Thema widmen müssen und das ist nun mal so. Wenn wir im Bezug auf die Taten der Liebe einen Mangel haben, mangelhaft handeln oder gar nicht handeln oder sehr wenig handeln, dann wäre damit unser Glaube aus der Balance geraten. Dann wäre er theologisch ins Einseitige gekippt. Ich bin geliebt von Gott, ach, dann geht es mir doch gut. Das ist auch gut, wenn wir geliebt von Gott sind und wenn es uns gut geht, aber so wollte Jesus das eben nicht. Ganz klar nicht. Er wollte, dass wir balanciert sind, dass beides in uns eine gesunde Rolle spielt. Die Auseinandersetzung zwischen Paulus und Jakobus ließe sich in der Geschichte der Kirche nachverfolgen. In den 80er Jahren könnte man das exemplarisch nachweisen. Sehr kurz für die, die sich auskennen in der Sache. Die linksliberale Fraktion der lutherischen Kirche hat in den 80er Jahren kirchenpolitisch immer so in Richtung eine Weltläden, Gerechtigkeit für die Welt und so gehandelt. Könnte man sagen, die haben diesen Bereich der tätigen Liebe überbetont und haben sich um Jesus und Rettung von der Sünde und so eher nicht gekümmert. Die konservativen Kräfte haben auch einseitig gehandelt. Sie steuerten quasi in die andere Richtung und sagten, oh, die Beziehung zu Gott ist wichtig. Jesus, unser Retter und Erlöser. Aber jetzt Menschen in der dritten Welt helfen, oh, nee, eher nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es gab also da auch eine sehr merkwürdige Balancierung. Und ich habe selten erlebt in Gemeinden, weder in der einen noch in der anderen, dass es gleichmäßig war. Und hier lässt sich, finde ich, die Frage stellen, ob nicht in der Mitte, in der Balance beider Pole die Wahrheit liegen würde. Also ein tiefer Glaube an Jesus als den Gottessohn, den Vergeber, den Erlöser, die eine liebevolle und tatkräftige Haltung allen Menschen gegenüber, allen Notleidenden gegenüber, aus sich heraus gebiert. Wäre es nicht geradezu perfekt, und da sagt Jakobus, so eine Liebe wäre vollkommen, wäre es nicht perfekt und geradezu richtig, angesichts dessen, was Jesus wollte, wenn wir beides tun würden, wenn beides in uns wach wäre und lebendig wäre. Ein lebendiger Glaube, der Gott zutiefst liebt und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich komme zum Ende. Als Gemeinde, als Apostelkirchengemeinde, haben wir in den vergangenen Jahren eine sanfte, aber spürbare Kurskorrektur vorgenommen. Ich würde sagen, als ich Student war, da kannte ich Jakobi West und Petrus Süd schon, habe ich eher gefühlt, das, was so in den 80er Jahren so war. Also hier kommst du zum Beten, hier gibt es Hauskreise, hier gibt es schöne Gottesdienste, Punkt. Es gab sicherlich auch anderes, ich weiß, aber das war so der Schwerpunkt. Und ich bin auch hergekommen in diese Gemeinde als Student, um das zu erleben, meine Seele zu nähren. In den letzten Jahren haben wir angefangen, immer mehr angefangen, Engagement in Richtung Entrechtete zu zeigen. Wir haben uns der Flüchtlingskrise aktiv angenommen, haben Arbeitsstunden bereitgestellt von Hauptamtlichen, damit wir in diesem Bereich etwas tun können. In der Frage der Nachhaltigkeit in der Welt haben wir erst angefangen, etwas zu tun. Und ihr spürt vielleicht, dass unser Engagement in Tansania Potenzial hat, in diese Richtung weiterzugehen. Das ist kein Zufall, dass das geschieht. Das hat einen Grund. Ich habe nachgefragt im Finanzausschuss, Dirk hat es zusammengerechnet. Im Moment sind ca. 7% unseres Haushaltes im Jahr in diese Richtung investiert. Sehr grob, das ist jetzt nicht auf die Nachkommastelle gerechnet, aber ca. 7% Ausgaben geben wir im Moment im Jahr in diese Richtung aus. Das war mehr, als ich erwartet hatte. Ich finde, das ist eigentlich hoffnungsfroh. Ich habe mich auch gefragt, ob wir noch ein bisschen mehr könnten. Ist da vielleicht noch ein bisschen was, was wir tun können? Aber immerhin. Ich schließe. Paulus sagt uns heute, gerettet werdet ihr nicht deshalb, weil ihr gute Werke tut. Gerettet werdet ihr, weil Jesus für euch am Kreuz gestorben ist. Und wenn du an ihn glaubst, bist du gerettet, dann kommst du in den Himmel. Punkt. Von Jakobus lerne ich heute, wenn du gute Werke tust, gut so, weiter so. Das ist wichtig. Es ist gut, wenn du als geliebte Person, als geliebte Tochter oder geliebter Sohn Gottes, wenn du die Menschheit liebst, wenn du die Not der Menschen an dich heranlässt, sie an dein Herz lässt und dich dann einsetzt, den Menschen dienst, großzügig teilst und damit Gott erfreust. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.